SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Bönisch. Guten Morgen. Die Luftschläge der USA auf drei iranische Atomanlagen in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Das ist auch heute früh das beherrschende Thema. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius von der SPD hat diese US-Angriffe als positiv für die Lage im Nahen Osten bezeichnet. Pistorius sagte in der ARD, es sei zwar nie gut, wenn eine Konfrontation militärisch eskaliere, doch wenn es stimme, was Israel und die USA sagten, sei der Iran weit vorangekommen auf dem Weg zu einer Atombombe.
Da ist eine riesige Bedrohung und deswegen ist, wenn es tatsächlich so weit gekommen ist, gekommen sein sollte, die Zerstörung der nuklearen Anlagen, der Anlagen zur Herstellung von nuklearen Waffen, muss man ja genauer sagen, mit Sicherheit keine schlechte Nachricht für die Stabilität und die Sicherheit in der Region und für Israel.
Bundesverteidigungsminister Pistorius. Und Außenminister Jörn Wadephul fordert den Iran auf, das Gespräch mit den USA zu suchen. Europa wolle dabei helfen, sagte der CDU-Politiker im ARD-Bericht aus Berlin. Israels Premierminister Benjamin Netanyahu hat nach dem US-Angriff auf die iranischen Atomanlagen ein baldiges Ende der Angriffe auf den Iran in Aussicht gestellt. Israel sei sehr kurz davor, seine Ziele im Iran zu erreichen, und dann werde diese Operation beendet. Unterdessen ist im US-Kongress Streit über das militärische Vorgehen ausgebrochen. Demokraten und Republikaner fordern eine Abstimmung im Parlament zu dem von US-Präsident Donald Trump angeordneten Militäreinsätzen. Aus Washington berichtet unser Korrespondent Wolfgang Landmesser.
Der Senat solle in der kommenden Woche darüber abstimmen, Trump zu einem Stopp der Aktionen gegen den Iran zu verpflichten, sagte der demokratische Senator Tim Kaine beim TV-Sender CBS. Und zwar solange der Kongress die Kriegserklärung gegenüber dem Iran nicht offiziell beschlossen habe. Widerspruch kam vom republikanischen Außenpolitiker Lindsey Graham. Der Präsident habe für seine Entscheidung die Verfassung hinter sich, sagte er auf NBC. Beim Militäreinsatz im Iran sei Gefahr in Verzug gewesen, sagte der Sprecher der Republikaner im Repräsentantenhaus, Mike Johnson. Den Kongress einzubinden hätte zu lange gedauert.
Mit den US-Angriffen auf die iranischen Atomanlagen hat sich in der Nacht der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen befasst. UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat dazu aufgerufen, alle Kampfhandlungen einzustellen. In der Sitzung ging es auch um den Zustand der bombardierten Anlagen. Aus New York Martin Ganselmeier.
Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde, Rafael Grossi, betonte, niemand könne derzeit die unterirdischen Schäden in der iranischen Atomanlage Fordo beurteilen. Iran habe seine Behörde informiert, dass an den angegriffenen Atomanlagen keine Radioaktivität ausgetreten sei. Die UN-Botschafter Russlands, Chinas und Pakistans verurteilten die Bombenangriffe. Sie kündigten eine Resolution an, die am Dienstag im Weltsicherheitsrat verabschiedet werden soll. Darin fordern sie einen sofortigen und bedingungslosen Waffenstillstand zwischen Israel und Iran und die Rückkehr zu diplomatischen Verhandlungen.
Wir bleiben beim Thema Verteidigung und Sicherheitspolitik. Morgen beginnt der NATO-Gipfel in Den Haag und gestern verständigten sich die Mitgliedstaaten auf das neue 5%-Ziel bei den Verteidigungsausgaben. Eine Ausnahme wird es für Spanien geben. Regierungschef Pedro Sanchez bezeichnete in einer Fernsehansprache die 5% als unvernünftig und kontraproduktiv. Aus Madrid berichtet unsere Spanien-Korrespondentin Julia Macher.
Der harsche Ton hatte vor allem US-Präsidenten Donald Trump vergrätzt, aber letztlich setzte Spanien sich durch. Das 5%-Ziel ist nicht mehr für alle verpflichtend. So hohe Verteidigungsausgaben wären nur über soziale Einschnitte finanzierbar gewesen, so Pedro Sanchez in seiner Ansprache. Spanien werde seine Verteidigungsausgaben, wie bereits angekündigt, im laufenden Jahr von 1,3 auf 2,1% des Bruttoinlandsprodukts erhöhen. Mit der von Spanien erstrittenen Flexibilisierung steht der Weg für eine gemeinsame Vereinbarung der NATO-Staaten offen.
In Kroatien und Griechenland kämpfen die Feuerwehren aktuell immer wieder gegen Brände. An der kroatischen Küste zerstörten Waldbrände bei Split Dutzende Häuser und mehrere Autos. Viele Touristen mussten ihre Unterkünfte verlassen und sich in Sicherheit bringen. Auf der griechischen Insel Chios wurden 16 Orte evakuiert. Betroffen war auch ein Aufnahmelager mit hunderten Geflüchteten. Die Behörden ermitteln wegen Brandstiftung, weil offenbar an drei Stellen auf Chios fast gleichzeitig Feuer ausgebrochen waren. In Neuhausen ob Eck im Kreis Tuttlingen ist gestern Abend das Southside Festival zu Ende gegangen. Polizei, Feuerwehr und Sanitäter zeigten sich zufrieden. SWR-Reporterin Anne Jeton berichtet.
Trotz brütender Hitze habe es keine großen Vorkommnisse gegeben. Das habe unter anderem an der geringeren Besucherzahl gelegen, sagte der zuständige Polizeisprecher Stefan Stitzenberger. Die Besucher hätten sich ordentlich benommen. Auch das DRK ist zufrieden. Die Menschen hätten sich gut vor der Sonne geschützt. 56.000 Besucherinnen und Besucher waren beim Southside dabei. Deutlich weniger als normal. Das habe auch am Programm gelegen, so der Veranstalter. Man habe nicht alle Bands zusammenbekommen, die man sich gewünscht habe. Das liege auch daran, dass viele Bands teurer geworden sind.
Zum Sport. Die deutsche U21-Fußballnationalmannschaft hat das EM-Halbfinale erreicht. Im Viertelfinale gewann das deutsche Team nach Verlängerung mit 3:2 gegen Italien. Aus der Sportredaktion Jan Wochner.
90 Minuten waren längst um, da führte die deutsche U21 mit 2:1, schien schon fürs Halbfinale sicher qualifiziert, gegen nach zwei Platzverweisen wohlgemerkt nur noch 9 Italiener. Doch durch ein herrliches Freistoßtor in der Nachspielzeit erzwang Italien die Verlängerung. Zuvor hatten Nick Woltemade und Nelson Weiper das Spiel für Deutschland gedreht. Italien hatte nach einer knappen Stunde das erste Tor der Partie erzielt. In der Verlängerung dann erlöste der Freiburger Merlin Röhl seine Mannschaft mit dem entscheidenden 3:2 in der 117. Minute. Deutschlands U21 trifft nun am Mittwoch im Halbfinale auf Frankreich.
Die deutschen Basketballerinnen stehen im EM-Viertelfinale. Im letzten Gruppenspiel gewannen sie 80-67 gegen Großbritannien. Irina Gnepp.
Der Einzug ins Viertelfinale war ebenso verdient wie deutlich. Die DBB-Frauen erwischten gegen Großbritannien einen Traumstart und führten im ersten Viertel bereits mit 26:8. Nach der Pause wurde es noch einmal spannend. Die Briten kamen nach einer Umstellung in der Verteidigung auf 5 Punkte ran. Doch das deutsche Team ließ sich davon nicht verunsichern und gewann am Ende souverän mit 80-67. Erfolgreichste Werferin war Frieda Bühner mit 17 Punkten. Die beiden WNBA-Spielerinnen Leonie Fiebig und Luisa Geiselsüder steuerten jeweils 14 Punkte bei. Im Viertelfinale wartet ein harter Brocken. Am Mittwoch geht's in Piräus gegen Europameister Belgien.
Der kasachische Tennisprofi Alexander Bublik hat das Rasenturnier in Halle-Westfalen gewonnen. Im Endspiel setzte sich der 28-Jährige gegen den Russen Dani Medvedev mit 6:3 und 7:6 durch. Christian Schulze berichtet.
Er hasse Tennis und spiele nur des Geldes wegen. So offen und ehrlich hatte sich Alexander Bublik nach seinem ersten Turniersieg in Halle-Westfalen geäußert. 2 Jahre später spielte er diese Sportart erneut großartig beim wichtigsten Rasenturnier in Deutschland und konnte sich auch über Geld freuen. Knapp 500.000 Euro kassierte er für den verdienten 6:3 und 7:6 Finalerfolg gegen Daniel Medvedev, der im Halbfinale Deutschlands Nummer 1 Alexander Zverev ausgeschaltet hatte. Einen deutschen Erfolg gab es in Halle dennoch, und zwar im Doppel. Kevin Gravitz und Tim Pütz gelang die Revanche gegen die zweifachen Titelverteidiger Simone Bolelli und Andrea Vavassori aus Italien. Das Ergebnis im Doppelfinale exakt identisch zu dem im Einzel. 6:3 und 7:6.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute früh und am Vormittag bilden sich teils kräftige Schauer und Gewitter, und zwar vor allem auf der Schwäbischen Alb, in Oberschwaben und im Allgäu sowie im südlichen Rheinland-Pfalz. Später wird es trockener, am Nachmittag dann Wolken und Sonne im Wechsel. Die Höchsttemperaturen 20 bis 30 Grad.
SWR aktuell. Hintergrund.
Der ADAC ist eine Institution in Deutschland. Er hat mehr als 22 Millionen Mitglieder, ist traditionell ein starker Interessenvertreter der Autofahrer, unterstützt aber inzwischen auch Fahrradfahrer. Und wer schon mal eine Panne mit seinem Pkw hatte, egal ob auf der Autobahn, auf Bundes- oder Landstraße oder auch in der Stadt, der weiß die gelben Engel zu schätzen. Die kommen rund um die Uhr, um zu helfen und das Auto wieder flott zu machen. Heute feiern die Helfer in Mainz 75 Jahre ADAC in Rheinland-Pfalz. Die Regionalverbände Mittelrhein und Pfalz wurden 1950 gegründet. Und mit dem Präsidenten vom ADAC Mittelrhein, mit Rudi Speich, habe ich vor der Sendung gesprochen. Herr Speich, was ist für Sie persönlich der ADAC?
Ja, der ADAC ist eine große Institution, die nicht nur für die Mitglieder, sondern eigentlich für alle Menschen da ist. Und die 4 Buchstaben ADAC sorgen eben für Vertrauen, weil der ADAC mit Rat und Hilfe und auch Schutz für seine Mitglieder da ist, aber auch eigentlich für alle Menschen. Wenn Sie daran denken, dass wir gerade in Rheinland-Pfalz 5 Standorte haben für die ADAC-Luftrettung, die einspringen, wenn der Notarzt, der mittlerweile in Rheinland-Pfalz 15 Minuten brauchen darf, bis er an seinem Unfallort ist. Und das ist wirklich ein Gefühl, da Teil dieses großen ADAC zu sein, der mich schon ein bisschen mit Stolz einherbringt.
Der ADAC, das steht für Allgemeiner Deutscher Automobilclub, ja, wurde lange auch als reiner Autolobbyverein wahrgenommen. Das ändert sich gerade. Wie sieht denn für Sie die Mobilität der Zukunft aus? Auch da tut sich eine ganze Menge im Moment.
Wir vertreten natürlich die Meinung, dass wir eine realistische Verkehrspolitik aufsetzen sollten und nicht auf Verbote und Einschränkungen. Wir müssen Anreize schaffen und eine Wahlfreiheit, damit man eben den Leuten auch Möglichkeiten gibt, für ihre Bedürfnisse auch das richtige Auto und auch die richtige Mobilität zu wählen. In Rheinland-Pfalz sind wir in einem Flächenland, wo wir sehr viele Pendler haben und die Infrastruktur gerade für Elektrofahrzeuge ist noch nicht so ausgebaut, wie sie vielleicht sein könnte. Der ÖPNV ist nicht so ausgebaut, wie er vielleicht sein könnte. Und deshalb sind wir dafür, dass man Technologieoffenheit prägt. Heißt allerdings dann auch, dass man eben alternative Kraftstoffe für die modernen Verbrennerfahrzeuge zulässt. Und dann gibt es eben die Möglichkeiten, da wo ein Elektrofahrzeug möglich ist und auch die Infrastruktur da ist, gerne Elektro. Für die Pendler, die eben noch auf den Verbrenner setzen müssen, gerne auch mit alternativen Kraftstoffen. Und dafür setzen wir uns ein.
Der ADAC Mittelrhein war vergangene Woche Mitveranstalter einer Diskussion in Bingen unter dem Motto Autoverkehr innerorts neu denken. Sie haben gerade die Wahlfreiheit schon angesprochen, gehört für den ADAC jetzt im Jahr 2025 auch dazu, dass gerade in Städten Busse, Bahnen, Fahrrad oder auch mal zu Fuß gehen die bessere Wahl sind, um von A nach B zu kommen und nicht immer nur das Auto?
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke schon, man muss eben gerade auch in den Innenstädten Dinge neu denken. Man sollte eben versuchen, da wo es möglich ist, Fußgänger die Möglichkeit zu geben, eben dann auch stressfrei, ohne die Verkehre, die normalerweise in den Städten vorherrschen, ihre Einkäufe zu erledigen und zu flanieren. Man muss allerdings dann auch bedenken, dass man die Liefermöglichkeiten zu den Gewerbetreibenden aufrechterhält. Dafür gibt es aber auch Konzepte. Die letzte Meile kann man dann elektrisch zurücklegen.
Oder vielleicht mal mit dem Lastenfahrrad, das wäre auch eine Möglichkeit, ne?
Elektrisch im Lastenfahrrad, da gibt es so viele Möglichkeiten und gerade die Konzepte sind auch vom ADAC werden unterstützt und wir haben Experten, die genutzt werden können und von den Gemeinden und Verbänden auch angefragt werden.
Die Mobilität verändert sich, also wie die Menschen unterwegs sind. Die gesamte Gesellschaft ist in einem Wandlungsprozess. Welche Konsequenzen und Herausforderungen hat das für den ADAC?
Wir als ADAC müssen uns neu aufstellen. Ganz neu ist die Medical App. Wenn man weiß, dass man gesundheitliche Probleme hat, gibt es hier auch Hilfe über eine App, wo man medizinische Notlagen erklären kann, wo man dann einen Rückruf bekommt, der auch nicht nur für Mitglieder da ist, sondern für alle Menschen. Und hier sieht man schon, dass wir uns wirklich überall in alle Richtungen ausweiten und versuchen, Gebiete aufzutun, wo wir Menschen helfen können. Und mit unserer Expertise, mit unserer Erfahrung, denke ich mal schon, werden wir da auch Erfolg haben.
Vielen Dank, Rudi Speich, Präsident vom ADAC Mittelrhein, der heute 75 Jahre alt wird.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Die Entwicklung im Nahen Osten beschäftigt am Vormittag die Außenminister der Europäischen Union. Nach dem Militärschlag der USA gegen iranische Atomanlagen geht es vor allem darum, was die EU zu einer möglichen Verhandlungslösung beitragen kann. Jakob Mayer.
Ursula von der Leyen dringt nach den US-Angriffen auf iranische Atomanlagen auf eine diplomatische Lösung. Diese Krise könne nur am Verhandlungstisch beendet werden, erklärte die EU-Kommissionschefin gestern. Nach den Worten der Außenbeauftragten Kaja Kallas werden die EU-Außenministerinnen und Minister bei ihrem Treffen am Vormittag in Brüssel darüber beraten. Die EU-Ressortchefs und Chefinnen befassen sich in Brüssel heute auch mit den Folgen des israelischen Vorgehens im Gazastreifen für die dortige Zivilbevölkerung. Grundlage ist eine vom Auswärtigen Dienst der Union durchgeführte Untersuchung, die feststellen sollte, ob Israel im Rahmen eines Abkommens mit der EU gegen die Achtung der Menschenrechte verstößt. Laut dem Bericht, der sich auf die Einschätzung internationaler Einrichtungen stützt, gibt es Hinweise darauf.
Bundeskanzler Friedrich Merz von der CDU wird heute beim Tag der Industrie des BDI erwartet. Kernthema seiner Rede dürfte die Frage sein, wie die Wirtschaft angekurbelt werden kann. Über ein geplantes Steuerpaket mit Entlastungen für Unternehmen verhandeln zurzeit Bund und Länder. In Waldshut-Tingen informiert die Deutsche Bahn heute über die Bauarbeiten an der Hochrheinbahn. Die Strecke soll ab September ausgebaut werden. Vanessa Ammann.
Die Hochrheinbahn zwischen Basel und Erzing soll bis Ende 2027 elektrifiziert werden. Der erste Bauabschnitt soll während laufendem Bahnverkehr im September starten, so die Bahngesellschaft. Geplant sind 3 neue Haltestellen, 17 barrierefreie Stationen und Umbauten in Lauching und Tiegen, damit Züge sich kreuzen können. Ab April 2026 soll die Strecke zwischen Erzing und Rheinfelden für rund ein Jahr komplett gesperrt werden. Kostenpunkt rund 450 Millionen Euro. Rund 50 Millionen davon kommen aus der Schweiz.
Am Stuttgarter Landgericht beginnen heute mehrere Prozesse. Dabei geht es um versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung. Viktoria Klausnitzer.
Nach einer Tat im vergangenen September in Stuttgart wird 2 Angeklagten gemeinschaftlicher versuchter Totschlag vorgeworfen. Die 33- und 34-Jährigen sollen nach einem Streit in einem Lokal einen Mann gewürgt, geschlagen und gegen den Kopf getreten haben. Laut Staatsanwaltschaft haben sie seinen Tod billigend in Kauf genommen. Wegen gefährlicher Körperverletzung muss sich ab heute außerdem ein 30-Jähriger vor Gericht verantworten. Er soll unter anderem seine Partnerin immer wieder angegriffen haben. Um versuchte gefährliche Körperverletzung geht es auch in einem anderen Prozess. Einem 34-Jährigen wird vorgeworfen, vergangenen Herbst im Sozialamt in Filderstadt mit einer Bierflasche zum Schlag auf den Kopf einer Frau ausgeholt zu haben.
Und vor dem Landgericht in Tübingen beginnt am Vormittag der Prozess gegen einen Mann, der vergangenes Jahr seine Lebensgefährtin aus Bad Teinach-Zabelstein getötet haben soll. Sie galt im vergangenen September 3 Wochen lang als vermisst. Greta Hirsch.
Am 23. September 2024 hatten Beamte der Kriminalpolizei Calw die Leiche der 25-jährigen Frau in einem Wald bei Bad Teinach-Zabelstein entdeckt. Wenige Tage später wurde der inzwischen 46-jährige Lebensgefährte festgenommen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, die 25-jährige am Abend des 2. September nach einem Streit getötet zu haben. Seitdem galt sie als vermisst. Die genaue Todesursache wurde nicht bekannt. Um den Tod der jungen Frau aus Bad Teinach-Zabelstein aufzuklären, hat das Landgericht Tübingen 5 Verhandlungstage angesetzt. Ein Urteil wird bis zum 10. Juli erwartet.
Zum Sport. Für Thomas Bach endet nach 12 Jahren die Zeit als Präsident des Internationalen Olympischen Komitees. Die Amtsgeschäfte übernimmt heute seine Nachfolgerin Kirsty Coventry. Katrin Hondl.
Thomas Bach geht, Kirsty Coventry kommt. Mit der feierlichen Amtsübergabe am Mittag in Lausanne übernimmt zum ersten Mal eine Frau und die erste Person aus Afrika das höchste Amt im Weltsport. Die im März gewählte neue IOC-Präsidentin Kirsty Coventry aus Simbabwe ist 41 Jahre alt. Bevor sie in die Sportpolitik wechselte, machte sie als Schwimmerin Karriere. Mit insgesamt 7 olympischen Medaillen wurde sie zur erfolgreichsten Sportlerin ihres Landes. Als Athletenvertreterin kam sie 2013 ins Internationale Olympische Komitee, das IOC.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
In Berlin wird heute eine Studie vorgestellt, die 2 Jahre Bürgergeld aus Sicht der Empfängerinnen und Empfänger rekapituliert. Jan-Frederik Willems findet, dass die Politik bei diesem Thema genau hinschauen sollte.
Es ist höchste Zeit, dass wir in unserer Gesellschaft mehr miteinander sprechen und nicht mehr übereinander. Über Arbeitslose zum Beispiel wurden in den vergangenen Monaten vor allem von der Union viele Anschuldigungen ausgeschüttet. Sie seien faul, sie verweigerten Jobangebote, sie bekämen zu viel Geld vom Staat. Wie die Realität aussieht, ist da oft zweitrangig gewesen. Denn weder geben die Zahlen genug Grundlage für diese Kritik her, noch das tatsächliche Leben von Bürgergeldempfängern. Wie viel Zeit in die Anträge gesteckt werden muss, wie viele Rückfragen beantwortet werden müssen, welche Schikane viele Arbeitslose vom Amt abbekommen, mit welcher Angst jedes Schreiben aufgemacht wird. All das wird heute bei der Studienvorstellung in Berlin hoffentlich mal deutlich. Denn Arbeitslose haben sonst kaum eine Lobby. Im Gegensatz zu den großen Unternehmen, zur Wirtschaft, sogar zu Umweltverbänden. Hier wäre eine Idee. Über den Tech-Giganten Amazon sagt man ja, dass dort jeder Mitarbeiter einen Tag im Jahr im Amazon Callcenter arbeiten muss. Auch Manager und angeblich sogar Chef Jeff Bezos. Damit man am eigenen Leib erfährt, was die Kunden wollen und womit sich die niedrigsten Angestellten rumschlagen müssen. Ein solcher Rollentausch mit Bürgergeldempfängern, aber auch Geringverdienern, Pflegekräften oder Lehrern täte sicherlich auch dem einen oder anderen Politiker gut.
Anmerkungen von Jan-Frederik Willems.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.